wird eine geile Folge. Ich hab richtig Bock, Freunde der Sonne. Was guckst du so, Ralf? Ja, der Kaffee, sag ich. Der Kaffee, der hat einen Intus.
Das will ich auch.
Ihr kennt mich normalerweise nicht so gut koffiniert, ne? Ja.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Ja, herzlich willkommen zu Cheers.
Hallöchen.
Heute getarnt als True Crime Podcast, ja. True Crime Podcast, ein Format in der Podcast-Welt, muss man sagen, was verdammt erfolgreich ist.
Ja, ich liebe das ja auch. Ich habe ja auch.
Weißt du warum?
Ja.
Weil es überdurchschnittlich erfolgreich bei jungen Frauen ist.
Wirklich?
Ja, sorry. Also junge Frauen so zwischen. Ich sag's mal,
mein
20 bis 35. Passt du da noch rein oder was?
Bitte?
20 bis 35?
Ja, passe ich locker rein, dann Kollege.
Passt du doch locker rein.
Ich sag's eigentlich, wie alt ich bin. Das ist ein richtig gutes Geheimnis. Nein, ich bin immer liebevolles Küken.
Genau. Bevor wir hier mal probieren bei uns in Cheers, kurz der Hinweis schon mal. Ja. Wir haben schon mal eine Folge gemacht, True Crime-mäßig. Also es gab mal den Weinfälscher, Folge 76.
Ja.
Hörbar.
Ich habe richtig Bock auf die Folge. Es wird so, wir holen euch gleich ab. Ihr müsst euch jetzt schon mal mental in die 80er beamen. So Leggings, Schulterpolster, Föhnfrisur.
Jetzt erstmal, was haben wir im Glas?
Der Wein der Woche.
Wir haben im Glas, Entschuldigung, Wein der Woche. Wir haben eine Bärenauslese, also ein Prädikatswein aus Rheinhessen. Natürlich aus der Rebsorte Riesling, steht nicht drauf. Gehe ich jetzt einfach mal von aus, hat 8,5% Volt und ja, ist, wir haben eine sehr ausführliche Podcast-Folge schon über das Thema Prädikatsweine gemacht. Wir haben den Kabinett, die Spätlese, die Auslese, die Bärenauslese, den Eiswein und die TBA, also die Trockenbärenauslese und das ist jetzt die BA, die Bärenauslese, Weine mit Prädikat. Und darum soll es heute auch gehen.
Aber das ist ein Dessertwein, oder?
Ja, das ist ein Dessertwein. Das ist ein Dessertwein, so ein leichtfüßigerer Dessertwein, würde ich jetzt sagen. Oder so ein mittelkräftiger Dessertwein. Und ja, es sind natürlich hervorragende Weine, die im Normalfall immer super zu allen möglichen süßen Schweinereien passen. Mm. Ne? Denn wir wissen ja, je süßer das Dessert ist.
Süß zu süß.
Genau, süß zu süß.
So, in diesem Sinne.
Ja, cheers.
Cheers.
Genau dein Vibe, oder?
Ja, absolut.
Also... Mein Freund, der sagt immer, er kann in sowas baden. Der liebt das ja. Ich kann das ja gar nicht. Ich kann das wirklich nur zum Essen oder zum...
Aber da magst du es auch.
Ja, auch zum Käse. Genial. Zum Käse finde ich das auch ganz, ganz toll. So Süßweine, Dessertweine. Aber solo, nee. Also, aber in der Begleitung von Speisen kann das ganz großes Kino sein.
Und egal, wo ihr jetzt seid, ein Freund von mir hört uns immer im Fitnessstudio oder vielleicht seid ihr im Auto. Aber ich habe mich gefragt, ganz kurz an dieser Stelle, ob es wirklich welche von euch gibt, die sich zum Hören der Cheers-Folge eine Flasche Wein aufziehen und dann entspannen.
Ich glaube, dass viele hören bei der Autofahrt oder beim Putzen oder irgendwie morgens beim Zähneputzen, könnte ich mir jetzt eher vorstellen. Noch ein Satz zu dem Wein. Ganz wichtig ist natürlich bei solchen Auslesen, also Bären auslesen, Trockenbären auslesen, dass die Säurestruktur passt, ne? Weil ich einfach immer so einen Gegenspieler brauche für die Süße. Und das haben wir hier auch. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis zwischen Säure und Süße, dass die ganze Nummer nicht bappig wird, weil sonst ist es so, als würde ich mir einen Löffel Honig in den Mund schieben. Und hier ist es halt eben nicht der Fall. Und deswegen hat man auch immer noch einen verhältnismäßig guten, wenn man denn dann die Süße mag, Trinkfluss.
And now, ladies and gentlemen, liebe Cheers-Gemeinde, es wird spannend. True Crime, Cheers als True Crime und wir beamen uns zurück, Flashback in die 80er. Ich hole euch mal ein bisschen ab.
I need a hero.
Genau, also richtig. Ordentlich Sinti-Musik, Neonfarben, leuchtend pink, grün, gelb, war der absolute Hit. Ihr habt Schulterpolster getragen, ne? Die Frauen vor allem, ob in Blazern oder Kleidern, alles musste immer schön breit aussehen. Dann gab's Aerobic-Outfits ohne Ende, also Stulpen, Stirnbänder, Karottenhosen, Buntfalten. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Heimcomputer, Commodore 64 hieß das früher. Und es gab auch einen Datasette, da wurden die Daten ausgelesen von so einer normalen Kassette.
Boah, du bist auf jeden Fall schon 30, ich habe keine Ahnung.
Ey, pass auf. Und es gab einen Riesenskandal. in Sachen
Ja, Wahl. Es gab einen, ich glaube, zu der Zeit gab es sehr viele Skandale, aber es gab einen riesengroßen Skandal, ich würde es mal sagen, in der Lebensmittelindustrie, beziehungsweise natürlich in der Weinbranche. Und ja, das war wild. Und man muss sich immer so ein bisschen vor Augen halten, dass der Weinkonsum in den 70er, 80er Jahren ja ein völlig anderer war, als wie wir ihn heute haben. Also die Weinkultur war eine völlig andere. So Großflaschen, also Großgebinden mit 1,5 Litern oder größer waren total in. Ja, je günstiger der Wein, desto besser. Das waren alles so Sachen, die Szene dominierten. Und natürlich war ein Geschmacksbild extrem beliebt, nämlich süßer Wein. Und da gibt es ganz wilde Theorien zu. Und es gibt eine Theorie, die lautet so, das Verlangen bzw. der Konsum von süßen Weinen in der Zeit war auf den Zuckermangel der Nachkriegszeit zurückzuführen. Ich finde das natürlich eine sehr mutige Aussage, weil ich glaube, der Krieg, weiß nicht, 25 Jahre schon vorbei war. Aber da gibt es ganz wilde Theorien, warum die Sehnsucht nach Süße ja den Geschmack der Zeit geprägt hat. Das heißt, süße Weine waren ganz stark in Mode, was man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen kann. Heute ist so trocken, trocken, trocken. Es gab einen ganz bekannten Winzer am Kaiserstuhl, das war so einer der ersten, der dann auch Ende der 90er gesagt hat, Mitte der 90er, ja, ich mache trockenen Wein, der wurde ausgelacht, ja, das kauft ja keiner. Und heute ist es eher das Gegenteil, dass man sagt, ja, was, süßer Wein? Nein, ich trinke keinen süßen Wein. Wenn man so einen möchte, gerne auf Kenner macht, so, ne? Ja, nee, ich trinke keine süßen Weine, ich trinke nur trockene Weine, obwohl ja beides fantastisch sein kann. Aber es sind immer so diese Extreme.
Und der Skandal, über den wir heute sprechen, war auf der Titelseite der New York Times, da hat er es hingeschafft. Er hat es auch in eine Staffel von den Simpsons geschafft,
ja,
in viele vielen, andere Filme.
In vielen.
Es geht um den Glykol-Skandal.
Ja.
Und der hat stattgefunden?
In Österreich. Und dieser Glykol-Skandal war dafür verantwortlich, dass Österreich heute eines der strengsten Weingesetze der Welt hat. Und ich würde sagen, wir steigen da mal ein.
Wir haben euch ja schon abgeholt. Er hat stattgefunden in den 80er Jahren, oder?
Ja, er hat stattgefunden in den 80er Jahren und wurde ja so 1984, Ende 1984, Anfang 85 aufgedeckt.
Was ist passiert?
Also, ich habe eben schon kurz anmoderiert, dass die Nachfrage nach süßen Weinen, insbesondere nach Weinen mit Prädikat, enorm stark nachgefragt wurden. Und einige WinzerInnen und WeinhändlerInnen aus Österreich haben ihren Weinen ja Glykol hinzugefügt. Das ist eine chemische Substanz, die üblicherweise in Frostschutzmitteln verwendet wird.
Also alles andere als gesund.
Alles andere als gesund. Und der Grund war, diese Substanz verleiht Weinen ein volleres, ja fast öliges Mundgefühl und eine ausgeprägte Süße. Also alles Eigenschaften, wie wir sie von hochwertigen Prädikatsweinen kennen. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber warum haben sie denn da Frostschutzmittel reingedonnt?
Ich komme noch so eine Idee.
Weil man könnte ja auch im Grunde genommen mit anderen Weinen verschneiden. Man könnte aber auch sagen, okay, man stoppt die Gärung vorzeitig. Oder man zuckert künstlich auf, wie es ja auch im Weingesetz erlaubt war. Nur das Problem war, dass das halt eben nicht für die Produktion von Prädikatswein erlaubt war. Denn, friendly reminder, Prädikatsweine, da muss die Süße immer aus natürlicher Reife stammen. Und das kostet natürlich Zeit und demnach auch Geld. Also hat man gesagt, ja komm, dann tun wir ein bisschen Frostschutzmittel dabei.
Ey, abgefahren, oder?
Ja.
Was für eine Fantasie. Wo genau ist das eigentlich passiert? Waren nur einige wenige Regionen in Österreich betroffen?
Epizentrum von diesem ganzen Glykol-Skandal war das Burgenland. Das Burgenland war nicht nur damals, sondern ist auch heute international bekannt für Weine mit Prädikat, insbesondere natürlich im Süßweinbereich, also Auslese, Bärenauslese, Trockenbärenauslese. In der Presse wurde dann aber irgendwann daraus natürlich der Glykol-Skandal Österreichs und man hat das auf das komplette Land projiziert.
Klar, Vertrauen
und hatte natürlich auch extrem krasse Folgen.
Aber warum hat uns das in Deutschland so beschäftigt?
Weil Österreich bzw. das Burgenland und auch weitere Weinregionen angefangen haben, viel Wein zu produzieren. Mhm. Also die haben einfach ein Überangebot gehabt an plötzlich Prädikatswein.
Und wir haben es geliebt.
Extrem, und wir haben es ja geliebt. Also es waren so mehrere Faktoren, die da zusammengekommen sind. So auf der einen Seite war so dieses, ja, je billiger, desto besser, größere Gebinde, es wurde produziert. Und auf der anderen Seite wusste man, okay, Deutschland steht voll auf süße Weine, stehen insbesondere auf Weine mit Prädikat. Dann haben sie ihre Glykolnummer da irgendwie erfunden im Kämmerlein und haben gesagt, ja, geil. Und dann haben die produziert. Da hatten wir so eine, beziehungsweise wir, da hatten die so ein Überangebot und das musste ja irgendwo hin, das konnten die ja nicht alles selber saufen. Also ist dann Österreich wirklich aufgestiegen zu einem der größten Weinexporteure der Welt. Also die haben ihr Volumen fast verzehnfacht und haben das dann natürlich alles nach Deutschland geschoben zu Dumpingpreisen, also richtig komplett crazy. Und da kamen natürlich dann auch die ersten, ja, Zweifel auf, weil ich meine, wenn du so ein Prädikatswein dann auf einmal auf dem Markt hast für 3,50 Mark, ne, da findet man das vielleicht am Anfang ganz interessant, ne, weil man irgendwie nicht ans Ersparte muss. Aber auf der anderen Seite wirft es gegebenenfalls auch Fragen auf, weil wie gesagt, so ein Prädikat, einen Wein mit Prädikat zu produzieren, das braucht ja Zeit, die klimatischen Bedingungen müssen stimmen und.
Ja. Aber jeder hat ja ein kleines Gaunerherz. Erstmal klingt diese Idee ganz lukrativ,
ja, Bier frisst Hirn, ne?
So. Wie ist denn das Ganze denn aufgeflogen?
Ja, das ist ziemlich witzig. Da gibt es, wenn man sich da mal in die Materie reinliest, mehrere Szenarien. Das erste Szenario, das hat so im November 1984 stattgefunden, wo ein Winzer namens Siegfried Cheater aus dem Burgenland, aus dem schönen Burgenland, da wo halt eben auch die Weine mit Prädikat herkommen, in seiner Steuererklärung Unmengen an Frostschutzmittel absetzen wollte.
Darf ich mal, willst du mal hören? Hier, meine kleine Stirn.
Ja, wo ich mir echt so denke, so
dumb,
oh mein Gott, wie dumm.
Ist immer toll, wenn man nachher sich sowas anguckt und man sagt, wie kann man denn so doof
ja,
sein?
Ja, und der sehr verehrte Finanzfachmitarbeiter im Burgenland hat sich dann so gedacht.
Der gerade an seinem Süßwein
ja,
nippte.
Genau, der hat sich dann halt so gedacht, was ist das denn? Ne, so.
Was macht der
da? Also, davor gab es ja schon so Rumoren, ne? Man wusste ja, die produzieren so viel Prädikatwein. Also man hat schon immer so eine Vermutung gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann haben sich so die Ereignisse gehäuft und das war halt ein sehr bedeutendes Ereignis, dass dann wirklich dieser besagte Winzer dann halt das eben bei seiner Steuererklärung geltend machen wollte.
Das ist eine geile Theorie. Das heißt, möglicherweise hat ein Mitarbeiter eines Finanzamts in Eisenstadt...
Der hat das auch gemeldet, aber war halt kurz vor Weihnachten, ne? Da lässt man ja
den Stift fallen. Ne? Möglicherweise hat er diesen Fall gelöst oder zumindest den Anspruch dazu.
Wahrscheinlich, ja. Und dann gab es einen weiteren Fall, nämlich... Ende Dezember 1984, also im Grunde genommen einen Monat später, wo eine Flasche Wein abgegeben wurde mit der Begründung, in dieser Flasche Wein befindet sich der Grund, warum Österreich gerade so viele Weine mit Prädikat zu Dumpingpreisen auf den Markt bringt. Und das war ja kurz vor Weihnachten.
Zwei Tage vor Heiligabend, das musst du dir mal vorstellen.
Ja,
ne?
Es war am 22.12.84.
Ja, versaut's alles.
Und dann haben sie den Wein getestet und dann haben sie tatsächlich festgestellt in dem Labor, dass der Wein Glykol enthält, also
Wahnsinn.
Frostschutzmittel.
Ein Wahnsinn.
Und
dann ging es los, ne? Wahrscheinlich.
Und dann ging es los. Dann kam der Stein ins Rollen.
Oder?
Ja, dann kam der Stein ins Rollen. Und dann gab es nämlich eine Warnung vom Gesundheitsministerium in Österreich. Ja, und das hat natürlich eine Kettenreaktion ausgelöst. Und die erste Reaktion war, dass halt eben alle Weingüter versucht haben, diesen Wein loszuwerden. Hm. Also aus den Kellern zu schaffen. Die Weine wurden vernichtet. Und man muss sich mal vorstellen, da gab es ja auch Weine mit verschiedenen Konzentrationen an Frostschutzmittel, je nachdem, welches Prädikat du erzeugen wolltest. Und das wurde dann einfach entsorgt, in Flüsse, in Kanalisation, alles. Und Berichten zufolge müssen wohl auch einige Kanalisationen zusammengebrochen sein aufgrund dieser chemischen Belastung. Also komplett crazy.
Ich habe gerade mal nach Bildern gegoogelt. Mhm. Nachtausgabe, Sonderexpress, Panscherskandal wie noch nie, Giftwein, deutscher Stab an vergifteten Wein, die Behörde in der BRD vermutet.
Ja, wobei das nicht tatsächlich bewiesen ist. Also es gab keinen Todesfall.
Ja, dazu kommen wir gleich nochmal. Du hast es ja eben schon mal kurz angesprochen, aber jetzt nochmal vertieft. Wie kam es eigentlich zum Anfangsverdacht?
Erstens mal ungewöhnlich hohe Qualität der Weine, obwohl der Jahrgang gar nicht dazu gepasst hat, weil es klimatisch eigentlich gar nicht möglich war. Dann irgendwie auch so eine unnatürliche Süße. Also es hatte zwar dieses Ölige und dieses Volle, ich kann nicht drüber nachdenken. Aber so gerade so bei Experten, dann, die haben halt gesagt, ja, also irgendwie, das passt nicht, das ist irgendwie eine komische Balance im Mund, das ist nicht so, wie wir das eigentlich kennen. Und ich ganz ehrlich, also da muss ja, also wenn du ein Süßwein-Freak bist, dann checkst du das ja, dass das irgendwie unnatürlich, also eine unnatürliche Süße ist.
Überleg mal, was das mit den Leuten gemacht haben muss, danach dann, als das Bewusstsein ja, da war, dass ja, sie das ja, Zeug ja, getrunken haben.
Genau. Dann natürlich die Preise, darüber haben wir ja schon gesprochen. Ja, also
viel zu günstig.
Prädikatsweine naja. Zu unglaublich günstigen Preisen. Also das hat natürlich extrem viele stutzig gemacht.
Hat auch irgendjemand mal geklagt, irgendwie, dass dann es nicht gut geht?
Ja, genau. Erste gesundheitliche Rückmeldungen. Also,
schön diplomatisch ausgedrückt,
ja,
Frau Schmidt.
Ja, Rückmeldungen. Also einige haben gesagt, und da wusste man dann immer nicht so, ja, habt ihr einfach zu viel gesoffen oder stimmt da jetzt wirklich was nicht? Also es gab zum Beispiel mal irgendwie so einen Bericht von irgendeinem, der hat halt gesagt, ja, er hat 3 Flaschen Süßwein getrunken und ihm geht's schlecht. Ja. Und hat das halt gemeldet so, ne? Und dann muss man sich halt die Frage stellen, okay, Brudi, hast du vielleicht einfach ein bisschen zu viel
Ja, aber
getrunken?
Dann wahrscheinlich war es die Menge. Viele haben es dann gemeldet und man hat dann angefangen nachzuforschen.
Richtig,
ne?
Ja. Also du siehst, man hat da immer gemunkelt, aber es fehlten allen irgendwie die Beweise da und kein Mensch denkt ja darüber nach. Also kein normal denkender Mensch kommt ja auf die Idee, ja klar,
sagen.
Die haben Frostschutzmittel dazu gekippt. So.
Außer der Finanzbeamte.
Ja, also das Misstrauen, das nahm immer mehr zu.
Wahnsinn.
Und dann gab es halt eben diese Nummer mit dem Finanzamt, mit dem Kollegen, der da meinte, das einfach mal so eine Steuererklärung zu packen. Und dann kam halt eben dieser anonyme Hinweis, ja hier, dann ist eine Flasche und da findet ihr eine Substanz drin, die der Schlüssel zum Rätsel ist. Ja.
Aber wo wir jetzt da sind und du gesagt hast, es haben sich schon einige gemeldet, die so Auffälligkeiten hatten, was Gesundheit angeht oder was die Wirkung angeht oder wie auch immer. Gab es denn Risiken für die Konsumentinnen?
Also man muss dazu sagen, dass es sehr viele Weine auf dem Markt gab, die mit Glykol gepanscht worden sind und die Konzentration war schwankend bei den Proben, die analysiert worden sind. Ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass das Trinken von Frostschutzmitteln jetzt alles andere als gesund ist. Die Konzentration, die man aber durchschnittlich fand in den Weinen, die haben nicht dazu geführt, dass Menschen irgendwie langfristige Schäden davongetragen haben. Bei höheren Konzentrationen kann es natürlich zu Organversagen kommen, Schädigungen der Nieren, Leberversagen, zu neurologischen Störungen und. Du hattest ja auch eben den Pressebericht angesprochen, dass gesagt worden ist, ja, jemand ist in Folge davon gestorben. Das stimmt aber auch nicht. Also das wurde nicht nachgewiesen, dass da wirklich jemand durch gestorben ist, ja. Aber es war natürlich ein absoluter Schock für alle VerbraucherInnen zu dem Zeitpunkt und ja, was einfach zu einem massiven Vertrauensverlust geführt hat.
Verständlicherweise. Aber es war komplett organisiert, ne? Es war
es
ja
war
nicht nur zwei Winzer, sondern es
war absolute Profitgier.
Ja.
Da bin ich in meinen Recherchen nicht schlau draus geworden. Also komme ich gleich noch kurz dazu, wer so eine der Schlüsselfiguren war. Aber man kann nicht so im Nachgang sagen, okay, wer kam denn überhaupt auf diese Idee? Weißt du, so wer kam denn auf die Idee, Glykol in den Wein zu kippen? Also Wahnsinn. Da muss es ja auch irgendjemanden gegeben haben, der irgendwie Antreiber von der ganzen Nummer war.
Aber die Hoffnung der beteiligten Winzer, der Betrüger, Verbrecher muss man fast schon sagen, war zum einen, hast du gesagt, Profitgier und was noch?
Ja, ist ja eine ganz klare Nummer. Einfach schlechte Jahrgänge, also Weine, die aus den schlechten Jahrgängen normalerweise resultiert hätten, aufzuwerten, aufzupolieren durch die Zugabe von Glykol, teuer zu vermarkten, also reine Profitgier. Und dadurch, dass halt eben süße, körperreiche Weine zu der Zeit sehr gefragt waren, war das natürlich ein Sechser im Lotto. Ja, also war ja...
Mit Zusatzzahl, muss man sagen.
Ja, mit Zusatzzahl, ja.
Du hast eben schon angefangen, so krasse Folgen zu beschreiben. Also wir haben kurz darüber gesprochen, absoluter Vertrauensverlust bei den Konsumenten.
Der hat die komplette österreichische Weinbranche zum Erliegen gebracht.
Also wirklich. Auch vor allen Dingen all diejenigen, die sich nicht beteiligt haben an dem Quatsch.
Richtiger Zusammenbruch des Markts. Der Export brach vollständig ein. WeinverbraucherInnen weltweit haben österreichischen Wein gemieden Und ja, das war krass. Und natürlich hat es auch Folgen für die Weingüter. Es gab persönliche Schicksalsschläge, weil ich meine, du treibst da in deinem Kämmerlein dein Unwesen und auf einmal wird das Ganze aufgedeckt. Es gab auch einen Fall, einen sehr prominenten Fall. Karl Grill war der Inhaber.
Bekannterer Winzer.
Ja, man sagt so, das ist so einer der, ich habe ja gesagt, man weiß nicht genau, wer im Grunde genommen auf diese...
Man hat keine Gesichter dazu,
ja,
ne? Oder Namen.
Man weiß nicht genau, wer auf diese bescheuerte Idee gekommen ist. Aber einer, der heißt auch Panscherkönig, wird er so im Volksmund genannt. Das war der Karl Grill von Gebrüder Grill, Firma Gebrüder Grill. Der wurde auch verurteilt und der hat sich halt danach auch das Leben genommen. Und ja, also es war eine sehr, sehr wilde Zeit und daraus resultierte halt eben auch, dass Österreich heute, die Politik hat sich da ja ewig gedrückt, da auch mal Stellung zu nehmen und heute aber hat Österreich eines der strengsten Weingesetze der Welt und man muss auch dazu sagen, dass Österreich sich aus dieser Krise nicht nur das Beste gemacht hat, und sich weiterentwickelt hat, sondern heute im qualitativ hochwertigen Weinbereich, Qualitätswein, immer besser wird und auch eine führende Rolle mittlerweile eingenommen hat. Also ich bin jedes Mal, und auch insbesondere in den letzten 3, 4, 5 Jahren, es ist der Wahnsinn, was die Gas gegeben haben.
Ja. Sie haben daraus gelernt.
Ja.
Sie haben es aufgearbeitet.
Ja, aufgearbeitet und dann wirklich aber auch.
Tun nicht alle Institutionen in dieser Welt.
Ja, nee, ja. Aber ja.
Aber letztendlich, ich meine, du hast gerade eben von Karl Grill gesprochen, der sich das Leben genommen hat. Mhm. Aber sie wurden verklagt, die Winzerinnen und Winzer. Sie wurden zur Rechenschaft gezogen. Auch das waren wahrscheinlich in dieser Bewältigung ein wichtiger Bestandteil.
Ja, also es gab strafrechtliche Konsequenzen. Das heißt, es kam zu hohen Geldstrafen, Gefängnisstrafen und dem Verlust von Betriebslizenzen beispielsweise. Es gab aber auch zivilrechtliche Klagen im Sinne davon, dass natürlich bedingt durch diesen Skandal viele Händler und Exporteure, die davon nichts wussten, ja auch wirtschaftlichen Schaden von getragen. Also es war ja eine riesige Kettenreaktion. Ja. Und ich glaube, die größte Bestrafung an sich war eigentlich dieser massive Imageverlust.
Und vor allen Dingen für die Betriebe, die überhaupt nicht beteiligt waren,
dieser massive Imageverlust.
Furchtbar,
und das zwang Österreich, sich einfach neu zu erfinden. Ja.
Ein ganzes Land.
Ja, es war echt crazy. Ja.
Ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Versuch das mal zusammenzufassen. Unsere heutige True Crime Folge von Cheers. Der Glykol-Skandal wurde Mitte der 80er entdeckt, 1985. Betraf vor allem süße österreichische Weine.
Mhm.
Eine Theorie war zum Beispiel, dass einem Finanzbeamten aufgefallen ist, dass ein Winzer wahnsinnig viel Glykol, also Frostschutzmittel, eingekauft hat.
Cheater.
Der Cheater, ja.
Cheater.
Glykol wurde verwendet, also Frostschutzmittel, um minderwertige Weine umzuwandeln und so wirken zu lassen, als ob es teure Prädikatsweine wären.
Ja.
Die gesundheitlichen Risiken, die waren gering, aber letztendlich kann man sagen, am Ende der Geschichte, der Vertrauensverlust, der war extrem.
Der war extrem und das hat
vernichtend
auch,
extrem.
Ja, vernichtend und das hat ja auch Langzeitfolgen. Also ich weiß, als ich in der Gastronomie gearbeitet habe, die Leute wollten keinen Wein aus Österreich trinken. Und wenn, dann kannte man irgendwie Österreich nur so im Kontext billiger grüner Veltliner und Kontext billiger Zweigelt oder sowas. Aber ja.
Der Skandal wurde letztendlich aufgedeckt durch eine chemische Analyse in Deutschland und er führte zu einem Exportstopp und strengeren Weingesetzen in Österreich. Und man fragt sich, wenn man das alles so hört, wo würde das Weinland Österreich stehen, wenn es diesen Glykol-Skandal nicht gegeben hätte? Ne? Also das kann man negativ und positiv sehen. Man kann sagen, es hätte sich vielleicht viel schneller anders entwickelt. Aber so, aufgrund zum Beispiel veränderten Gesetzen, Nachhaltigkeit,
ja,
Nachdenken,
geben, ne?
Hat es vielleicht auch am Ende in Anführungsstrichen etwas Positives in der Entwicklung gehabt, wenn man es von der anderen Seite betrachtet.
Österreich ist ein kleines Weinland, also hat ja ungefähr so die Hälfte von Deutschland, so ein, ich würde sagen 50.000 Hektar. Aber ich finde, die haben in den letzten Jahren echt krass Gas gegeben und was da für Qualitäten aus dem Land kommen, ist mittlerweile echt beachtlich.
Wir lesen noch dicke Bücher.
Ja. S wie sabrieren.
Lu's Weinlexikon.
Ja, das ist das, was man in Instagram-Videos immer sieht. So völlig funky. The brush. Wie sie auf dicken Yachten sind,
ich hab dir doch
die
so
dicken Flaschen haben. Ja. Dann kommt einer und sagt, ich köpf dir mal die Flasche.
Dekadenz.
Also von Französisch kommt das, ne? Sabrage.
Ja.
Säbeln.
Den Säbel habe ich da auch mal mitgebracht. Weißt du noch?
Das Ding. Ich erinnere mich, als wir uns mal getroffen haben, hast du mal einen Säbel mitgebracht. Nee, ich weiß, das war so
Nobel
dieses Gadget.
Geht die Welt zugrunde. Ja. Boah, da habe ich gerade einen Ohrwurm von unserem lieben Falco. Naja.
Aber das ist bei dir auch eher eine Ausnahme, dass du säbelst.
Ich säbel nie. Ich mache das mit dem Handy oder so. Oder mit,
jetzt kommt sie. Ich mache, so wie ich, das Bier mit dem Augapfel. Ich weiß,
Also, sabrieren bezeichnet, wie Jonas gerade schon ebenfalls feierlich angekündigt hat, das feierliche Öffnen von Champagner- oder Schaumweinflaschen mit einem Säbel. Andere nehmen ein Messer, so wie ich habe immer das Brotmesser von meinem Vater genommen.
Oder im Handy.
Oder genau, mit einem Champagnerglas oder Weinglas. Oder nehmen ganz einfach das Handy, so wie ich das meistens mache.
Sabrieren 3.0. Ja.
Und dabei wird der Flaschenhals sauber abgeschlagen. Und ja, das ist so eine Tradition, die ihren Ursprung im napoleonischen Frankreich hat.
Falls man so ein bisschen, wenn man mal so dicke Hose machen möchte.
Und wird bis heute halt auf diversen Anlässen zelebriert.
Wenn man mal so dicke Hose machen möchte, ne? Kannst du mal so eine kompakte Anleitung uns geben?
Also.
Vielleicht macht man es erstmal alleine, und dann, bevor man Gäste hat.
Bevor man sich blamiert. Ja, Vorbereitung ist das A und O, auch bei der ganzen Nummer hier. Gut gekühlte Schaumweinflasche sollte wirklich perfekt temperiert sein, also nicht zu warm. Dann entfernt man die Folie und auch das Drahtkörbchen, also die oben aufliegende Agraffe. Mhm. Und dann drehst du im Grunde genommen die Flasche so, ich habe jetzt keine Schaumweinflasche, von dir weg natürlich, dass die Naht, also jede Flasche hat so eine Flaschennaht.
Ach so, die Längsnaht sozusagen.
Ja, genau.
Die lange Naht nach oben.
Ja, genau. Die Längsnaht, die sollte halt eben so, also wie sagt man, so nach oben.
Ja, ja.
So nach...
Vertikal.
Ja, genau, nach oben zeigen. Und ja, dann neigt man die Flasche. Ich gucke gerade, ich war ganz schlecht in Mathe. Winkel, was ist
so
das?
Ausgestreckte
45?
Hand.
So ausgestreckte Hand. Ja. Was ist das? 40? 40. 90 wäre so. 40.
So? Warte, nee, das sind
90.
Das sind 45.
Das sind, ja, also man, ja, auf jeden Fall, die Hand einfach von sich weg, dann die Flasche halt da in der Hand, ne, Naht zeigt nach oben. Und dann im Grunde genommen geht man
jetzt
mit dem Säbel, dem Messer, dem Handy, dem, keine Ahnung, Gabel, Löffel, geht man mit einem Ruck, ne? Ich versuch das hier gerade nachzumachen mit meiner Hand, mit einem
entlang
Ruck.
Entlang dieser Naht.
Entlang
ne?
dieser Naht, ja, und. Im Grunde genommen da, wo dieser Flaschenwulst ist.
Dann hast du ja nur ein ganz
da
kleine...
Da trifft man.
Das ist ja nur ein paar Millimeter sind das ja nur.
Und dann lösen sich Korken und Glasring explosionsartig ab. Also anders
sollten.
Kann man es gar nicht... Sollten, genau. Also wenn es beim sechsten Mal nicht geklappt hat, würde ich die Flasche einfach wegstellen.
Oder Luni-E-Mail schreiben.
Ja, und ganz wichtiger Punkt auch, dieser Kohlensäuredruck, den wir ja in der dickwandigen Flasche haben, der verhindert auch das Eindringen von Splittern, also Glassplittern in die Flasche. Und deswegen ist es auch relativ safe. Man sollte aber trotzdem vorsichtig sein und vielleicht schon mal irgendwie mit Betreuung geübt haben. Ja, aber ja.
Bei allen Abenteuern entstehen ja auch Unglücke. Kennst du welche, die beim Sabrieren passiert sind?
Ja, zum Beispiel, dass die Flasche tatsächlich in der Hand explodiert ist oder dass die Flasche einfach irgendwo reingefallen ist oder dass jemand auf eine Person gezielt hat.
Also nicht ungefährlich, muss man schon sagen.
Nein, ist nicht ungefährlich und sollte man wirklich nur machen, wenn man es kann. Ja. Ist natürlich immer so ein...
Naja, es ist halt so, ich kann es ja erst, wenn ich es probiert habe. Das ist so ein bisschen
die Krux. Ja, aber deswegen habe ich ja eben gesagt, am besten immer üben in Anwesenheit von... Jonas, so können wir das heute Abend machen. Ja. Aber es macht auch ein bisschen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist irgendwie, es ist ein sehr schnelles Flaschenöffnen, weißt du?
Spaß hat es mir gemacht heute.
Ja.
True Crime by Cheers. Übrigens, wir haben, wie gesagt, noch eine zweite True Crime Folge in der Verlosung. Die haben wir mit Folge 76 gemacht. Die könnt ihr auch nochmal nachhören. Und an dieser Stelle freuen wir uns natürlich über 5 Sterne. Und wir freuen uns über ein weiteres Abonnement. Denkt dran, Cheers.
Glocke aktivieren.
Und jede Woche montags gibt es eine neue Folge. Mhm. Also nur noch, warte mal, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.
Ich dachte, ich wäre schlecht in Mathe.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.